Herzlich willkommen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert, ich begleite Sie durch die kommende Stunde. Zu Gast haben wir heute Frau Dr. Jerina Prekop. Sie ist vielen sicher bekannt über ihre vielen Bücher, sie ist Bestsellerautorin zu Themen der Kindererziehung, Umgang auch in der Familie mit bestimmten und verschiedenen Fragen. Sie ist Diplompsychologin und hat viele Jahre in der bekannten Kinderklinik in Stuttgart gearbeitet. Und weiterhin ist sie immer auch noch rege dabei, Vorträge zu halten. Heute haben wir sie aus Lindau am Bodensee zugeschaltet. Grüß Gott, Frau Dr. Prekop.
Grüß Gott, Frau Engert. Ich freue mich, dass Sie mich eingeladen haben.
Ja, wir freuen uns auch, mit Ihnen in der kommenden Stunde zu sein und auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, mit einzuladen. Denn es geht auch heute wieder um ein spannendes Thema, um viele Fragen, die auch wahrscheinlich Sie bewegen, wenn Sie denn mittendrin stecken in der Kindererziehung. Und wir wollen heute fragen, wie gehen wir um mit Streit in der Familie? Denn Streit, das ist klar, das gibt es überall und auch in jeder Familie. Aber es heißt immer, streiten will gelernt sein. Nur die Frage ist eben, wie und wie gehen wir damit um? Beziehungsweise, was bewirken Eltern eigentlich in ihren Kindern, wenn sie die Kinder beschimpfen? Zum Beispiel, weil sie beim Essen Quatsch machen, weil sie stören, weil sie etwas verschüttet haben oder weil sie einfach sehr resistent sind gegen bestimmte Abmachungen. Mit welchen unterschwelligen Lieblosigkeiten begegnen wir uns in der Familie oft, ohne auf die Not und auf die Verletzlichkeit auch der Kinder oder auch des Partners zu achten. Denken wir nicht allzu oft nur an unsere eigenen Befindlichkeiten, unsere eigenen Vorstellungen, die wir durch die anderen Familienmitglieder gestört sehen? Ja, es ist vielleicht sogar so, dass wir manchmal, ganz krass gesagt, wie Bulldozer durch den Erziehungsalltag, durchs Leben laufen, ohne zu merken, was wir vor allem bei den Kindern und in den Kinderseelen damit anrichten. Frau Dr. Prekop, können Sie diese Befindlichkeit so auch, können Sie der zustimmen? Können Sie das auch so festmachen?
Also ich stimme allem zu, was Sie gerade sagen, Frau Engert. Ich betrachte das Thema nämlich umso wichtiger, als dass nämlich an dem nicht gelernten Streiten die vielen Familien zerfallen. Auch die Ehen gehen auseinander, weil sie einfach den Streit, den Konflikt einfach nicht miteinander verarbeitet haben. Also es muss wirklich gelernt sein. Und der Streit ist unvermeidbar, muss ich zunächst sagen. Der Streit ist sogar gewollt von Gott. Ich denke an die schöne Geschichte vom Alten Testament, Jakob und Engel, die gekämpft haben die ganze Nacht, gell? Aber des Friedens wegen, also die Versöhnung, ist wichtiger als der Streit. Man muss auch den Feind lieben. Aber bevor man ihn liebt, ist die Feindschaft da, ja? Also es ist wirklich diese Nachfolge, Streit und dann die Versöhnung muss sein und muss gehören sein. Aber stärker muss wirklich die erneuerte Liebe sein. Und wie man es macht. Also ich meine, vor allem müssen die Eltern den Kindern es vorführen am Vorbild, wie sie miteinander mit Streit umgehen. Und da bin ich anderer Meinung als einige Erziehungsratgeber, die meinen, die Eltern sollten den Streit immer außerhalb des Kinderkreises machen. Ich bin nicht dafür. Wo soll das Kind es lernen nämlich? Also wenn der Streit, das Thema des Streites geeignet ist für die Kinderohren, dann meine ich, sollten die Eltern in Gegenwart der Kinder, aber ohne dass sie die Kinder einmischen dürfen, ja, denen zeigen, wie man es macht. Und dazu gehört, dass wir zunächst in der Ich-Form reden, dass ich eine Ich-Botschaft sende und dem Gegner, sagen wir dem Ehemann, mein verletztes Gefühl zeige in Ich-Form. Und ich sage, mir tut's weh, wenn du mich immer belehrst, voll Zeugen, wie ich Auto fahre. Oder ich bin wütend, wenn du mich bloßstellst, wenn zu uns Besuch kommt. Ja? Damit der andere sich einfühlen kann und kann es wieder gut machen irgendwie. Aber auch der andere hat Recht darauf zu sagen, in Ich-Form, was ihn stört. Ich hatte so gerade gestern bei einem Vortrag war eben die Frage, wenn die Frau dem Mann sagt, also ich mich verletzte im Tiefsten, dass mich da immer belästigt, das Auto fahren darf, das muss auch noch der Mann etwas sagen. Natürlich, ja. Also der Mann dann, weißt du, sagt, ich habe Angst. Jetzt ist die Frage, um was er Angst hat, gell? Wenn er Angst um die Frau hat, ist gut, aber wenn er Angst hat um das Auto, dann ist das eigentlich die Verlängerung noch dieses Konfliktes, ja. Aber auch der muss gelöst werden, gell? Dann muss die Frau sagen, das tut mir so leid, dass du dem Auto Vorrang gibst vor mir, ja. Also, aber die müssen wirklich den Streit dazu führen, dass sie nicht voneinander früher loslassen, bevor sie sich nicht versöhnt haben in Gegenwart der Kinder.
Ja.
Ja, also das meine ich, ist die erste Schule des Konfliktlernens. Und dann muss man es den Kindern auch so beibringen, dass man nicht in der zweiten Person redet und schimpft, du bist Depp oder du bist blöd, gell. Das bringt nichts. Also diese Du-Form ist so wie ein Tischtennisschlag, Hinschlag, ja. Aber es ist nicht ausgerichtet auf die Aussöhnung, gell. Auf die Aussehung geht nur die Ich-Form mit der Einführung gegenseitig. Und der andere muss immer aktiv zuhören, gell? Und Rückmeldung geben, ob er das gut verstanden hat, wie es der andere sagte. Und dann muss man sich einfach versöhnen, obwohl der andere nicht versprochen hat, ich werde es nicht mehr anders machen. Ja? Weil der neigt dazu, er ist so temperamentvoll, er hat es geerbt, irgendwie diese Art und Weise. Also man muss sich nämlich dann versöhnen, auch wenn der andere nicht versprechen kann, ich mache es nie wieder. Das wäre eine erzwungene Lüge im Prinzip. Ich mag dich, obwohl du es gemacht hast, obwohl du es vielleicht nochmal machen willst. Ja. So habe ich dich geheiratet, Mann, so warst du schon damals, als ich dich kennenlernte. Du darfst so bleiben, du sollst nur wissen, wie es mir wehtut, wenn du so bist. Und das bringt dann die beiden dazu, dass sie wirklich mehr Rücksicht nehmen aufeinander, auf Liebe. Ja, und dass die Streitigkeiten dann eigentlich so weniger werden oder unnötig mindestens werden.
Ja, das sind schon wichtige Punkte und wahrscheinlich, wenn wir sie alle beherzigen würden, würde auch das Familienklima sich wahrscheinlich wesentlich entspannen. Mhm. Ich wiederhole noch einmal kurz, also Sie haben gesagt, Ich-Botschaften sind ganz wichtig, dass Eltern den Kindern vorleben. Wenn sie verletzt sind, dass sie das auch kundtun, dem anderen sagen, ich bin verletzt, wenn du mich immer beschimpfst vor den anderen oder wenn du mich immer zurechtweist oder wenn du immer mich beschimpfst am Steuer, wenn ich fahre. Sie haben gesagt, keine Beschimpfungen, also ob vor allem nicht den anderen anklagen, du bist oder immer tust du, aktiv zuhören, genauso wichtig auch, dass der andere Rückmeldung gibt, dass er verstanden hat. So unter Erwachsenen sind das sinnvolle Regeln. Wie können Kinder sie denn jetzt so nach und nach verinnerlichen? Wahrscheinlich kommt kein Kind mit einer angeborenen Streitsucht oder einem aggressiven Verhalten zur Welt. Aber was müssen Eltern jetzt dazu beitragen, dass Geschwister sich nicht dauernd in den Haaren liegen?
Ja, also oder welche Verhaltensweisen? Ich habe gesagt, Frau Engel, dass wirklich das Aggressionspotenzial ist in uns schon, das ist wirklich gegeben in dem hormonellen Hirnzentrum, ja. Da haben wir schon die Adrenalinproduktion und da ist Temperamentanlage, also und die kämpferische Art. Bloß muss es wirklich gesteuert werden. Also zum Beispiel ist die Regel müsste sein, aber die Regel hat schon die Menschheit seit jeher gelebt, um das Kind zu der Menschlichkeit nämlich zu erziehen, so ist das im Plan Gottes, dass solange das Kind noch nicht Worte hat, um den Streit auszutragen, ja, dann ist es eigentlich gehalten am Körper der Eltern, so wie es die Naturvölker machen, wenn sie das Kind bis zum dritten Lebensjahr ertragen im Tragtuch, ja. Und das Kind darf alles ausschreien und die Mama kann das Kind auch ausschimpfen, wenn das Kind beispielsweise sie geschlagen hat. Aber sie hält das Kind so lange, bis es denen wieder gut geht. Also das empfehle ich ebenfalls für die kleinen Kinder, aber ohne, dass man sie so lange trägt im Tragtuch. Das geht nicht um das Tragen, sondern darum, dass wenn das Kind in einem affektiven Sturm ist und die Mama beispielsweise tritt und beschimpft, dass die Mama einfach es nicht straft durch Auszeit oder nicht durch Ohrfeige, sondern dass es nimmt in Arm und sagt dem Kind wirklich, dass sie verletzt ist, dass es wehtut, wenn das Kind sich schlägt, aber dass das Kind sich ausschreien darf. Also sie muss eigentlich regulieren, denn die Kanalisation für die Aggression, ja, die Aggression darf nicht durch Fäuste ausgedrückt werden, nicht durch Tritte, sondern durch die Stimme, also durch den menschlichen Antlitz, Mimik, Stimme, Worte, Schreien, gell? So, Also das ist so, würde ich sagen, so erste Regel, die ich gerne den Familien gebe. Und wenn das Kind dann schon Worte hat, dann müsste man dafür sorgen, dass das Kind lernt, allmählich mit Worten es auszudrücken. Aber damit es nicht den anderen angreift, wozu es neigt eventuell, dazu neigen hauptsächlich die Jungen, die haben mehr die körperliche Aggressivität. Man sollte wirklich das Kind halten, wo man so von hinten, damit es nicht angreift, denjenigen, der er vor sich hat. Aber man sagt ihm, sag es ihm, das macht mich wütend, ich bin stinkesauer, wenn du so bist. Ja? Eventuell muss man auch den anderen halten. Also ich kenne sehr viele Kindergärten, wo man es wirklich so übt mit Kindern. Zwei Erzieherinnen halten die Kinder im Stehen, die vis-à-vis stehen und bringen denen bei, wie man es macht, bis man sich Hand geben kann. Ja, also bis man sagt, also ich mag dich trotzdem, du bist trotzdem mein Freund. So, und in der Schule sollte man es auch lernen. Also ich habe den Eindruck, es ist noch zu wenig gelernt in heutigem Schulwesen, wie man mit diesem Aggressionspotenzial eigentlich so umgehen soll. Man sollte noch viel mehr den Kindern es beibringen.
Dann braucht es aber auch wirklich zwei Erwachsene, um jetzt beispielsweise, Entschuldigung, Schulkinder dazu zu bringen, ja, dass sie von gewalttätigen Ausbrüchen absehen oder dass sie nicht mit Händen und Füßen ihre Wut äußern, sondern dass sie das durch das Wort tun. Wie können wir das in der Familie umsetzen, wenn Kinder, die älter werden, ja, wenn vielleicht auch geballte Energien sich anstauen, dass wir das kanalisieren? Das heißt, wir müssen ja auch dafür sorgen, dass sie Möglichkeiten haben, sich körperlich abzureagieren, sei es durch Sport oder Ähnliches.
Also jetzt würde ich etwas ein bisschen verstoßen gegen das, was ich sagte, aber nicht. Ich werde es erst steigern, ja. Also Jungen haben wirklich große Bereitschaft, wirklich auch zu kämpfen miteinander. Und das dürfte man denen eigentlich gar nicht verbieten, ja. Sondern die Jungen müssen wirklich lernen, wie man miteinander ehrlich kämpft. Und dazu gehören vielmehr die Väter, weil die Väter nämlich sind die Experten für die männliche Aggressivität. Und die sind die Trainer in Fußballmannschaft oder im Boxring. Ja? Und die sollten den Söhnen beibringen, wie man ehrlich miteinander kämpft. Also jetzt ein konkretes Beispiel. Wenn beispielsweise ein 5-jähriger jüngerer Bruder angreift den 8-Jährigen und zerstört ihm sein Basteln, ja, aus Wut, weil der 8-Jährige es besser weiß, dann müsste der 8-Jährige sich nicht nur sprachlich verteidigen, das soll er machen, aber wenn der 5-Jährige nicht darauf hört, ja, und er ist nicht also sprachlich zu erreichen von dem 8-Jährigen, dann hat der 8-Jährige totales Recht, wirklich ihn körperlich anzugreifen. Aber er müsste es machen nach den Fairness-Regeln, die der Vater ihm vermittelte. Also nicht vom hinten angreifen, nicht ins Gesicht schlagen, nicht den genitalen Bereich schlagen, ja, nicht in der Du-Form eben ihn beschimpfen, ja, sondern wirklich wegschubsen und ihm zeigen, ich bin der Ältere und ich habe da Recht darauf, es zu machen und du hast kein Recht, sich da einzumischen, ja. Also ich bin schon dafür, dass die, wie sage ich, hauptsächlich Söhne nach den bestimmten Fairness-Regeln kämpfen. Und da sollte sich die Mama lieber gar nicht einmischen. Da muss nämlich noch der Vater als Trainer, also den Söhnen noch sagen, dass zu dem Kämpfen noch andere Regeln auch noch gehören, dass man also Rücksicht nicht nur aufeinander nimmt dabei, auf die sensiblen Körperteile, sondern auch noch auf die Leute, denen es nichts angeht. Also zum Beispiel, der Mama geht es nichts an, was ihr miteinander habt. Ihr dürft miteinander kämpfen, aber außerhalb Mama. Wartet so lange, bis die Mama einkaufen geht oder wenn sie zu Hause ist, dann geht in den Garten und da kämpft nach den Fairness-Mitteln, die ich euch vermittelt habe. Und dann ist das richtig.
Gut, wie ist es jetzt aber, wenn kleinere Geschwister dabei sind, die sehen, wie es abläuft, die das auch verbal noch nicht äußern können und die halt dann auch anfangen,
also Moment,
wenn sie wütend sind?
Die Söhne auch wissen, das machen wir nicht in Gegenwart unserer kleinen Geschwister.
Das sind schwierig.
Die Personen, auf die man Rücksicht nehmen muss. Weil die werden es nachahmen natürlich, gell? Und sie sind auch nicht reif dazu. Also die müssen die zwei, ja, in Gegenwart eventuell des Vaters, aber die zwei können auch zusammen miteinander es austragen. Weil ich denke immer so an die tollen Vorbilder wie der Henry Maske zum Beispiel. Ja. Das ist so ein Vorbild des Ritters, der kämpft mit ehrlichen Mitteln und noch den Gegner ehrt. Und das müssen die Kinder nämlich auch noch lernen. Auch wenn ich den 5-Jährigen jetzt besiegt hatte, dann trete ich ihn nicht, wenn er jetzt auf dem Boden liegt, sondern ich helfe ihm noch aufzustehen, nehme ich noch in den Arm oder gebe ihm mindestens die Hand und sage, jetzt ist gut. Jetzt weißt du, ich bin der Ältere. Und ich mag dich als meinen jüngeren Bruder. Also die Versöhnung ist absolut notwendig, dass man sich mindestens die Hand reicht. Mhm. Und das kennen auch die Kinder so, also die kleinen Kinder könnten es eventuell mitbekommen, aber können es noch nicht so nachahmen. Also ich bin eher dafür, dass sie nicht dabei sind. Wenn die großen Kinder miteinander körperlich kämpfen, aber sie sollen dabei sein, wenn die Eltern sprachlich oder auch die Kinder mit Eltern einen Konflikt sprachlich ohne sich zu berühren, also bewältigen, ja. Mhm. Ohne weiteres dabei sein und gucken, wie es angespannt ist, gell. Und vielleicht sogar zittern, wie es weitergeht, aber mit der Hoffnung, weil das immer so ist, dass die beiden sich versöhnen.
Wir sprechen in der Lebenshilfe bei Radio Horeb heute über das Thema Kindererziehung und zwar über den Umgang mit Streit in der Familie. Zu Gast ist Dr. Irina Prekop, Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin aus Lindau. Frau Dr. Prekop, was Sie schildern, ist ein Zustand, wie er sein sollte, dass die älteren Kinder, vor allem die Jungen, wirklich miteinander kämpfen können, dass das aber in geregelten Bahnen abläuft und nicht vor den anderen, vor den jüngeren Geschwistern. Mhm. Jetzt sind natürlich die Kinder auch in der Schule, sie sind in anderen Umfeldern, wo sie viele Dinge mit nach Hause bringen, vielleicht auch einiges an Aggressionspotenzial. Mhm. Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir aber doch kleinere, jüngere Geschwister haben oder auch ein älteres Kind, was vielleicht vom Temperament sehr dazu neigt, gleich handgreiflich zu werden? Wie gehen wir jetzt damit um, wenn wir immer wieder so kleine Rangeleien in der Familie, in der Geschwisterkonstellation haben oder auch, wenn kleine Kinder eben schon dazu neigen, es diesen den Großen nachzutun? Soll man sie dann immer festhalten, wenn sie jetzt gerade dabei sind, einen Konflikt vielleicht zu stoßen?
Also wenn der Ältere kommt von der Schule und möchte sich abreagieren von den Verletzungen, die er in der Schule erlitten hat, ja, dann dürfte nicht das kleine Kind zum Opfer fahren, gell? Das dürfte kein Witzableiter sein. Also das müsste schon die Mama ist meist zu Hause oder vielleicht sogar die Oma, ja, müsste schon herausspüren, dass das wirklich etwas mit der Schule etwas zu tun hat. Und dass sie auch fragt, was war in der Schule, dass sie das womöglich sprachlich bewältigt mit dem Kind, ja. Und das Kind beispielsweise aufmuntert, es auszuhalten, weil einfach die Kinder sind keine Heiligen in der Schule und die Lehrer auch nicht, gell. Und dass man einfach auch das Unrecht irgendwie ertragen muss und man wächst daran. Also man sollte es versuchen, sprachlich zu bewältigen. Aber wenn das Kind wirklich voller Wut ist und weint dabei, ja, und ist verzweifelt, dann ist schon gut, dass man es eventuell, je nachdem, ob Trauer überwiegt oder Wut. Also wenn Trauer überwiegen würde, dann rate ich an, das Kind wirklich in den Arm zu nehmen und sagen, dann weine dich bei mir aus und schöpfe die Kraft wieder für weiteres Tun. Weine dich aus, das ist richtig so, ja. Aber sammle die Tapferkeit in dir und stell dich morgen nochmal zur Schule, ja. Aber bei mir kannst du immer die Kraft noch tanken. Das wäre für den Fall der Trauer. Aber wenn die Wut überwiegt bei dem Kind, dann empfehle ich, in irgendetwas schlagen zu dürfen. Und das ist zum Beispiel Punchingball. Ich kenne einige Familien, wo der Punchingball hängt, wo das Kind da boxen kann, richtig mit Boxhandschuhen dagegen, gell? Oder kann man Steine werfen gegen irgendeine Wand, ja? Also irgendeine solche Aggression. Viele Kinder reagieren sich in den Fußball ab und schießen einfach mit dem Fußball einfach gegen einen Tor der Garage beispielsweise. Ja. Also irgendwo muss die körperliche Kraft auch raus. Mhm. Und dazu eignen sich diese Gegenstände, viel mehr Gegenstände, also Leblose als Menschen, gell?
Klar, wir machen natürlich auch immer wieder die Erfahrung, dass Konflikte, Auseinandersetzungen zum Leben dazu gehören. Wenn man sich die Menschheitsgeschichte anschaut, dann muss man wohl leidvoll feststellen, dass Hass und Krieg tiefe Wunden und Gräben durch die Nationen und auch ethnischen Volksgruppen bis heute zieht. Wenn wir jetzt mal fragen, wie kommen wir zu einer guten Streitkultur, das haben wir jetzt besprochen, aber wie können wir auch zur Liebe erziehen nach christlichem Vorbild? Wenn wir bedenken, dass es ja im Alten Testament hieß, Aug um Aug, Zahn um Zahn, dass dann aber im Neuen Testament nun dieses verwandelt wird und es heißt bei Matthäus, wenn dich einer auf die linke Wange schlägt, halte ihm auch die rechte hin. Können denn nun Eltern von älteren Geschwistern erwarten, dass die älteren Geschwister nicht zurückhauen, wenn sie von Jüngeren geschubst werden oder auch von Gleichaltrigen? Sie haben dazu schon was gesagt, aber ich möchte es noch einmal konkret die Frage stellen, vor allem vor diesem biblischen Hintergrund.
Also das ist eine ganz schwierige Frage, Frau Engert. Also ich nehme es, muss ich Ihnen sagen, ich nehme es so auf eine allgemeine christliche Weise, nehme ich es wirklich so an. Ja? Also beispielsweise, wenn auf einer Herrenebene, also wenn ich beispielsweise in lichter Kritik gerate und ist vielleicht sehr feindlich gegen mir, dann wehre ich mich nicht, ich stelle noch die andere Wange auf, ja. Also ich kämpfe nicht gegen den Kritiker und ich, verstehen Sie, ich verteidige mich nicht, ja. Also ich gebe nochmals einen Anlass dazu, ich veröffentliche noch ein Buch, damit er mich nochmals schlagen kann mit seiner Kritik, ja. Also das zählt, was da gesagt ist in dem Testament. Aber ich meine nicht, dass es zählen sollte, unbedingt also für den alltäglichen Umgang, weil in dem alltäglichen Umgang muss wirklich das Kind wirklich lernen, wie die hormongesteuerten Potenziale in ihm, wie die wirklich geformt sind. Und wir haben wirklich in unserem Althirn, das ist der Teil vom Gehirn, der uns gleich ist mit Tieren, also da haben wir die gleiche Aggressivität wie Wölfe oder Tiger, wenn wir erregt sind, oder Krokodile, da muss der Mensch schon lernen, wirklich, wie man das Tier in sich hemmt und mit anderen Mitteln es bewältigt. Also Schweigen dazu, Pflichten dazu, ist eben wieder die tierische Weise, das ist nicht unbedingt die menschliche Weise. Also ich meine, diese Weisheiten von dem Testament sind nicht auf allen Ebenen so zu leben. Ja? Also beispielsweise, wenn die Mutter vom Kind geschlagen ist, dann darf sie nicht die andere Wange noch stellen dem Kind. Das wäre absurd. Gell? Ja. Also an dem Beispiel sieht man, wie man wirklich die Aggression viel mehr steuern müsste. Ja? Also nicht zurückschlagen, ich bin sehr dafür, dass man das alttestamentarische Zahn um Zahn, Auge ums Auge wirklich nicht lebt. Weil wenn die Mutter das Kind zurückschlägt, dann lebt sie ihm vor, dass es richtig ist. Sie gibt ihm wirklich Vorbild dafür, ja. Und das Kind trägt sich ein, ich darf die Mutter schlagen. Ja?
Wie
und
ist
ich
es denn?
Zurück, na gut, aber ich schlage wieder zurück. Also das geht zu einer absolut destruktiven Aggressivität. Die Mutter muss vielmehr dem Kind, ebenso wie ich es schon heute einmal sagte, es wirklich am liebsten halten für einen Kopf in Händen und sagen, das tut mir weh, wenn du mich schlägst. Oder aber hält sie die Hände, die geschlagen haben, die muss nicht auf den Arm nehmen. Die Hände anhalten, damit sie die Aggression nicht weitermachen und muss dem Kind Auge ins Auge sagen, das tut mir leid, das tut mir weh. Ich habe Angst um dich. Das macht mich wütend.
Wie ist es mit Eltern, die zwar nicht gewalttätig sind, aber die sich vielleicht Gedanken machen, weil sie schon einmal den Kindern einen Klaps gegeben haben? Dazu kann man vielleicht auch sagen, schlagen oder handgreiflich werden, drückt ja letztendlich auch eine Ohnmacht aus. Aber ist damit schon etwas im Kind verletzt oder ist damit etwas irreparabel nicht mehr gut zu machen?
Also, ich unterscheide vielleicht zwischen Klaps und Ohrfeige, ja, oder Klaps und Prügel. Also Klaps ist so wirklich so ein leichtes, pflichtiges Abreagieren. Und das Kind ist nicht unbedingt also verletzt, wenn er so einen kleinen Klaps auf den Hintern bekommt oder über die Hände. Ja. Aber es ist, ich halte es aber trotzdem für nicht vorteilhaft, weil nämlich bei dem Klaps entgeht uns die Konfrontation von Antlitz zu Antlitz. Also wenn ich den Klaps über die Hände gebe, dann sehe ich die Hände, gell? Und wenn ich dem Kind Klaps über den Hintern erteile, dann sehe ich den Hintern vielmehr. Aber wir müssen uns bei dem Konflikt, bei dem Streit Auge ins Auge sehen. Also wir müssen, ich muss gucken, welche Mimik du hast, was du fühlst. Und das Kind muss auch sich anschauen die Mama und gucken, wie die Mama sich fühlt. Also die Konfrontation von Ansicht und Ansicht ist absolut wichtig. Und deswegen meine ich eben, man könnte auf den Klaps lieber verzichten, sondern lieber die ganze, auch körperliche Kraft und die Rage, in der man ist, dazu anwenden, dass ich das Kind, den Kopf des Kindes in meine Hände nehme und sage, schau mich an, wie es mir weh tut. Ja, mhm. Ich möchte nicht, dass das weitermacht, aber ich liebe dich trotzdem, Kind. Das muss das Kind wissen, ja. Aber es muss von dem Schmerz der Mama wissen. Und damit kann man wirklich auch die körperliche Aggressionskraft, die man hat, lieber anstelle für den Kraft verwenden, lieber für diese Konfrontation, wenn man beispielsweise die Hände des Kindes anhält. Ja.
Mhm. Eine Frage noch, Frau Dr. Prekop. Wann sollten Erwachsene in den Streit der Kinder einschreiten? Auch da gibt es ja unterschiedliche Auffassungen und Meinungen.
Mhm. Also dort, wo es anfängt, brutal zu sein, also wo es destruktiv wird. Ja, also wenn beispielsweise, es ist noch Folgendes, also wir haben es vorher auch so angesprochen, weil man dürfte eigentlich gar nicht erlauben, dass jemand davon flüchtet. Weil auch die Flucht von dem Konflikt ist eine tierische instinktive Bereitschaft, das hat mit menschlichem Gewissen überhaupt nichts zu tun, ja. Sondern es ist wirklich die Tendenz zu Flucht und Angriff, wenn das hormonelle System, das Angriff verletzt ist. Also man dürfte dem Kind gar nicht gestatten, dass es weggeht ohne Versöhnung. Also wenn ich aber das Kind konfrontiere, dann würde ich nicht früher loslassen, bevor wir uns mindestens sagen konnten, ich mag dich trotzdem, Mama, ich mag dich trotzdem, Kind, ja. Und das Gleiche gilt auch, wenn sie zwei Kinder miteinander kämpfen, ja, und ein Kind einfach flüchtet weg, dann würde ich es den Kindern nicht erlauben, damit sie sich einprägt als Gewohnheit in das Gehirn. Sie sagen, du bleibst da, solange wir dich auch wirklich versöhnen können. Also vielleicht ist da noch etwas auf der Strecke. Dann sagst du, Kleiner, der jetzt gerade flüchtet, sagst du dem Großen, was dich noch ärgert. Vielleicht weiß er das noch gar nicht. Aber du darfst ihn nicht angreifen, Körper. Aber sag es ihm sprachlich, was es ist. Weil die Bild wirklich nicht die Versöhnung stattfindet. Das halte ich für das Allerwichtigste von aller der Streitkultur, dass mir wirklich die Versöhnung, das ist aber schwierige Sache, weil wenn das Tier in uns, also die Hormone in uns, wach sind, dann neigen wir alle, wie die Tiere, zu Angriff und Flucht. Ja. Und es geht in der Ethik, also in der Sorge um die Menschlichkeit, muss es uns darum gehen, dass wir auch das Tier in uns überwinden und das menschliche Gewissen einsetzen und die menschliche Verantwortung und sagen muss, ich gehe nicht weg, ich will mich mit dir versöhnen. Und da denke ich an den Benedikt XVI., also unseren lieben Papst, der in seiner Enzyklika von der Liebe schrieb, dass zu der Liebe nicht nur der Eros gehört, sondern auch der Willen. Aber der Willen ist wirklich Sache des menschlichen logischen Denkens, das ist nicht die Sache der Hormone. Ja. Und der Willen heißt, ich gehe nicht weg von dir, ich überwinde den tierischen Fluchtinstinkt in mir, weil ich überwinde mich selbst und ich stelle mich dem Konflikt so lange, bis wir uns einigermaßen begreifen konnten und uns die Hand geben können oder uns umarmen können. Und dann sind wir wieder Brüder und dann sind wir wieder Schwestern.
Ja. Das ist sehr wichtig, denke ich, wenn wir uns das wahrscheinlich irgendwo einschreiben ins Gedächtnis, dass wir nie aus einem Streit ohne Versöhnung herausgehen und dass wir das vor allem auch von den Kindern verlangen. Insofern sind wir dann auch wahrscheinlich des Öfteren aufgefordert, einzugreifen, zumindest dahingehend, dass wir es auch vorleben. Sehr wichtig finde ich auch, dass Sie sagen, dass man den Jungen vor allem nicht verbieten darf, sich auszukämpfen, dass die Väter auch hier gefragt sind, bestimmte Fairnessregeln den Jungen zu vermitteln. Und dass sie sich auskämpfen können, aber nicht vor den Augen der jüngeren Geschwister oder Unbeteiligter. Aha. Ich denke, das ist in unserer Gesellschaft wahrscheinlich auch ein Punkt, dass es natürlich einen Überhang an Frauen gibt in Kindergärten, in Schulen und dass Frauen vielleicht auch eher dazu neigen, das zu verurteilen, dass Jungen ein aggressives Verhalten haben und sich dann auch gerne fragen, woran liegt das und das darf nicht sein. Also so ist es nicht. Sie sagen, die Jungen haben auch dieses Potenzial in sich und sie müssen es auch ausleben können, wenn es denn von den Eltern sinnvoll kanalisiert wird.
Das Problem nämlich ist, dass die Jungen den Vater vermissen in vielen Fällen. Oder vermissen auch den Kindergärtner in dem Kindergarten oder den männlichen Lehrer in der Schule, der die männliche Aggressivität denen formt. Das ist also ein großes Problem von heute. Weil die Frau als solche hat völlig andere Aggressivität als der Mann, ja. Also auch der Junge auch. Mhm. Also die vielen Jungen heute fühlen sich sehr unverstanden und sehr verurteilt. Also von den Müttern, sie eigentlich sind verurteilt, weil sie Männer sind. Also weil sie in sich diese kämpferische Art haben, ja.
Ja, und das ist ja eigentlich schlimm, dann können sie ja nie zu einem gesunden Selbstbewusstsein und auch einer Anerkennung oder einer Wertschätzung ihrer Person, ihrer Männlichkeit dann kommen.
So ist das. Ja. Ich stelle gerne Kindern auch als Vorbild die Helden, die Ritter von Märchen. Also die einfach kämpfen gegen das Böse für das Gute. Und dort muss die Aggressivität ausgerichtet sein, ja. Also wirklich kämpft für das Gute. Und ich kann Ihnen sagen, es ist ein schwierigeres, es ist wirklich eine ganz schwierige Arbeit, den Konflikt in die Versöhnung umzuwandeln. Weil da braucht man so viel Kraft und so viel Selbstüberwindung. Weil es wäre viel bequemer, einfach das Kind rauszuschicken in sein Zimmer, gell? Oder weg von dem Kind zu gehen. Wäre viel einfacher, ja. Also die Flucht einfach ist sehr bequem, aber die ganze Menschlichkeit bleibt auf der Strecke. Das müssen wir uns bewusst machen.
Das heißt, die ganze Aggression, das Potenzial, das Menschen, Jungen, aber auch Frauen in sich haben, auch Mädchen, können wir eigentlich ganz gut umleiten, denn auf diesem Tummelplatz Kampf für das Gute und Kampf gegen das Böse, da gibt es genug zu tun. Und wenn uns das gelingt, dann können wir vielleicht auch ein bisschen den Streit vermeiden oder besser kanalisieren und auch das Familienklima verbessern. An dieser Stelle darf ich auch Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer, recht herzlich einzuladen. Ich darf Sie recht herzlich einladen, sich zu Wort zu melden, wenn Sie Fragen haben an Frau Dr. Prekop. Dann können Sie sich direkt bei uns in der Sendung melden. Nach der Musik geht es weiter mit Ihren Fragen. Eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe mit dem Thema Kindererziehung, Umgang mit Streit in der Familie. Zugeschaltet als Gesprächsgast ist heute Dr. Jerina Prekop. Sie ist Psychotherapeutin und Bestseller-Autorin und viel mit Vorträgen zum Thema Familie, Kindererziehung auch noch im hohen Alter unterwegs. Wir haben vieles angesprochen und es sind auch schon Fragen reingekommen. Ich darf jetzt als erstes begrüßen Schwester Jakobina. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott, Schwester Jakobina.
Ich wollte sorgen von meiner Kinderzeit. Wir sind 11 Kinder gewesen und da gab es halt auch viel Streit und auch Raffereien. Aber wenn der Vater gesehen hat, dass ein paar Streiten oder dass es ernst worden ist, dann hat er gesagt, so, jetzt geht ihr hin und muss dann einander um den Hals nehmen und ihn gern haben. Und wenn das, da war er ganz streng drauf, dass es auch folgt ist. Sonst hätte wahrscheinlich der Vater anders zugegriffen. Und heute sagen meine Geschwister alle, also das war da so eine gute Methode, dass wir uns immer so bis jetzt, sagen wir zwischen 60 und 80 Jahre oder so ungefähr, und vertragen uns alle so gut und jeder freut sich immer, wenn er den anderen wieder sieht oder wieder mal eine Zeit nicht mehr gesehen hat. Was ist mit dem los?
Also es ist interessant, was Sie sagen, Schwester Jakobina, weil ich bin selber auch so aufgewachsen mit sehr vielen Kindern unterschiedlicher Altersstufen und auch mit meiner älteren Schwester. Die Eltern haben sich so gut wie nie eingemischt in unsere Streitigkeiten und das wurde wirklich unserer, sage ich, Autonomie überlassen. Aber da war klar, dass wir die Großen nicht angreifen können, ja, weil die haben es wieder zurückgegeben. Ja. Also es war etwas sehr Natürliches, sehr Natürliches, das Ordnen, also der Gerechtigkeit, ja.
Ja, gut. Also ich wollte sagen, aber ich freue mich heute, dass es so geklappt hat. Gut, und vielen Dank für den schönen Vortrag.
Also, ja, ich danke Ihnen.
War ganz interessant. Gut.
Danke.
Dankeschön für Ihren Beitrag, Schwester Jakobina. Auf Wiederhören. Ja, Sie sprechen es an. Sie selber haben es auch erlebt, Frau Dr. Prekop, dass die Eltern gar nicht so viel eingegriffen haben. Aber jetzt gibt es ja auch die Meinung, dass man vor allem bei kleinen Kindern, dass man sie da ruhig auf dem Spielplatz streiten lassen soll. Aber
eben nicht.
Eben nicht.
Also, Frau Engert, ich bin eben sehr dagegen, dass die Kinder in den ersten 3 Jahren schon alles machen dürfen, wozu sie nur den primitiven, ich sage, tierischen Instinkt haben. Mhm. Ja? Also wenn das Kind einfach, wenn es eine Aggression plötzlich spürt, so einen Impuls dazu, sofort schlägt das andere Kind, dann kann es sich noch gar nicht hineinfühlen in das Kind. Also es ist eine totale Überforderung des Kindes, von ihm zu wissen, was es schon macht. Ja? Es darf sich nicht angewöhnen durch wiederholte solche Attacken, dass man es machen darf. Also die Kinder muss man schützen wirklich vor dem gegenseitigen Krieg. Die sollen auf dem Spielplatz sein, aber unter Begleitung und Schutz der Erwachsenenbegleiter einfach, gell? Mhm. Also vielmehr so dass die Kinder dazu führen, wie sie Rücksicht nehmen irgendwie auf das andere Kind oder wie sie mit dem Spielzeug teilen oder es mitspielen lassen, aber nicht wie man miteinander kämpft. Dazu sind die Kinder noch nicht reif. Mhm.
Wie ist es gerade bei kleinen Kindern? Da gibt es ja auch schon in Spielgruppen oder beim Turnen oder beim Sport Kinder einfach, die eine ganze Gruppe stören können, die einfach immer wieder andere schubsen, andere stoßen. Wie geht man damit um?
Nun, mit dem muss man so umgehen, dass man den Friedensstörer, also den Aggressor einfach, dass man den wirklich konfrontiert damit. Also er müsste wissen, du darfst es nicht machen. Also es kann man nicht so machen, dass die angegriffenen Kinder alle ihn angreifen und ihn lynchen. Ja, das wäre auch ganz destruktiv, ganz schlecht. Der muss wirklich von dem Trainer, von dem Leiter der Gruppe wirklich zur Seite gebracht werden. Das muss ich sagen, warum machst du es? Das tut man nicht. Sonst könntest du nicht da sein in der Gruppe, gell? Aber ihm auch helfen dazu, dass er sich einordnet in die Gruppe.
Das heißt, wenn das nicht geht, weil wirklich nur eine Person da ist, die natürlich die Aufsichtspflicht auch für die anderen hat, das ist ja oft das Problem, dass es dann nicht geht. Muss man so ein Kind unter Umständen sonst auch ausschließen oder sagen, es kann unter den Umständen dann nicht mehr kommen?
Also wenn ich so diese Aggressoren sehe, und die habe ich in jeden Mengen kennengelernt, sind das meist Kinder, die wirklich eine wahre Liebe in der Familie vermissen und sind voller Wut, weil einfach die Liebe nicht blüht. Ja? Ein Sprichwort, wo die Liebe fehlt, wächst die Wut. Ja? Und die reagieren sich meist ab eben an den, in den Gruppen, auch eventuell gegen den Trainer. Und den lieber zur Seite zu nehmen und ihm eher lieber aus diesem Ziehbock den Gärtner zu machen, so würde Don Bosco nämlich verfahren, ja. Als großes Beispiel für mich, sogar für Erziehung der Männlichkeit, also der männlichen Tapferkeit auch. Weil dass man ihn beauftragt, zum Beispiel mit Aufsicht in der Gruppe. Das ist schon etwas, gell? Also, dann bekommt er eine besondere Rolle und besonderes Vertrauen. Sogar erzählt als jemand, er wird also anerkannt von dem Trainer und dann bemüht er sich wirklich auf die gute Weise, mit den Kindern auf diese Weise umzugehen. Das sage ich als ein Beispiel, ja. Es sind so viele andere Möglichkeiten, wie man das Kind auch noch gewinnt. Mhm. Es kann auch bei dem Trainer in eine Beziehung eingehen, wenn der Trainer mit ihm nach Hause geht beispielsweise, dass er sich noch erzählen lässt, wie es in der Zuhause ist, gell, und was ihn da so plagt und wovor er Angst hat. Also es ist wichtig, dass man mit diesem sehr auffälligen Kind eine Beziehung einflechtet.
Ist es denn so, dass man als Sporttrainer im normalen Breitensport eigentlich heute auch eine psychologische Ausbildung bräuchte oder das zumindest gut täte? Denn ich selber habe auch die Erfahrung gemacht, man denkt immer, Sport, das sollte doch eigentlich Frieden stiften. Aber oft ist es so, dass die Kinder und auch die Jungen gerade so aufgeheizt von einem Spiel, wo es um Punkte geht, wiederkommen, dass überhaupt dann erstmal die ganzen Aggressionen aufblühen.
Also ein guter Trainer, ich meine auch Fußballtrainer, sorgen immer auch für das private Leben der Spieler. Also sorgen dafür, dass sie vielleicht eine Trauer bei ihm ausdrücken, ja, oder dass sie Mitleid bekommen, wenn ein Kind krank ist und so weiter. Also es geht nämlich nicht anders menschlich, als dass man emotional und in der Beziehung einfach miteinander verbunden ist und es dann kann man da sachlich auch machen miteinander, ja. Es dann also kann man auch lernen von dem Trainer und den Fußball spielen. Aber zumindest muss es wirklich in der Beziehung klappen.
Ich darf Sie an dieser Stelle auch nochmal einladen, sich zu Wort zu melden. Wenn Sie Fragen haben, dann dürfen Sie sich gerne jetzt unter der 089-517-008-008 hier direkt bei uns in der Sendung melden. Emotionale Beziehung, ein Stichwort, was Sie mir gerade gegeben haben, Frau Dr. Prekop, das ich gerne aufgreifen möchte. Denn haben wir es heute vielleicht auch mit einer gewissen Lieblosigkeit oder einer mangelnden Liebesfähigkeit in einer total technisierten, konsumorientierten Welt zu tun? Oder haben wir auch ein gewisses Einfühlungsvermögen als Eltern verlernt, weil wir vielleicht auch nicht genug Zeit mit unseren Kindern verbringen?
Also ist das Gleiche, nämlich ist im Schulwesen auch, nicht nur in der Familie, ja, dass viele Lehrer Angst haben vor den Kindern und mögen die unruhigen, provozierenden Kinder nicht. Und von den Eltern, von diesen Lehrern nimmt das Kind nichts ab. Das Kind nämlich wird viel mehr die noch mehr provozieren, ja, oder noch mehr auslachen, wenn sie Angst haben. Das Kind braucht wirklich von dem Lehrer geliebt zu sein und anerkannt zu sein. Und erst dann ist er auch bereit, von dem Lehrer etwas zu nehmen. Und wenn er den Lehrer liebt und ist begeistert durch das, was der Lehrer alles weiß, gell, dann kann sich das Kind auch begeistern lassen von ihm für den Fach. Das ist Grundlage fürs Lernen. Und ich bin froh, dass die jüngste Hirnforschung das nachgewiesen hat, dass es zunächst wirklich in der emotionalen Bereich nämlich stimmig sein muss und erst dann streckt man die Führer aus, um noch das Sachliche zu lernen.
Also die Beziehung, die Bindung zu einem Menschen ist die Voraussetzung, um überhaupt etwas von ihm abzunehmen und zu lernen. Ich darf eine weitere Hörerin begrüßen, mit der ich am Telefon verbunden bin. Frau Eisener, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich habe eine Frage an Frau Prekop, und zwar habe ich leider den Vortrag verpasst, habe jetzt erst zugeschalten. Unser Sohn, das ist unser drittes Kind, der ist 11 Jahre alt und wurde so schlimm in der Schule geärgert. Ich möchte jetzt einfach das Wort Mobben auch nicht nehmen, dass ich jetzt keine andere Möglichkeit mehr gesehen habe, ihn da rauszunehmen aus der Klasse. Also das ging von körperlichen Auseinandersetzungen, dass man getreten hat, bis hin zu den verbalen Sachen, wo er einfach sich nicht mehr wehren konnte. Und ich fand das so schlimm. Aber ich bin mir jetzt auch im Zweifel, ob das jetzt das Richtige war für ihn.
Also ja. Sprechen Sie lieber mit dem Lehrer darüber, was da war.
Das haben wir schon gemacht.
Und was haben Sie erfahren?
Dann hat die Klasse das aufgearbeitet und es wurde aber nicht besser.
Ja, aber hat vielleicht nicht Ihr Sohn auch irgendwie vielleicht provoziert? Weiß ich nicht, die Frage.
Eigentlich nicht, das ist ein ganz friedlicher, also.
Ja, aber irgendein Anlass war dazu, warum der Konflikt begann. Also wer hat den Anlass gegeben, ist die Frage.
Ich denke eher, man hat ihn als Opfer jetzt so ausgesucht, gell?
Weiß ich nicht. Also das ist zunächst Ihre Interpretation. Weiß ich, da müsste ich mehr wissen. Ist er der Jüngste von Brüdern? Oder wie ist das?
Er ist unser Jüngstes. Er hat zwei Schwestern.
Und hat zwei Schwestern. Also da denke ich nämlich darüber nach, ob er überhaupt gelernt hat, vielleicht nicht beschützt sein von den Schwestern. Also weil, und von den Eltern. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er nicht gelernt, sich zu stören. Den gleichwertigen Jungen.
Ja.
Vielleicht ist das etwas, was ihm noch fehlt. Vielleicht kennt es ähnliches Lernen dann in einer Fußballmannschaft.
Ja, das ist jetzt gar nicht sein. Also ich würde ihn da vollkommen unterstützen mit Sport, aber das ist gar nicht sein. Er spielt lieber.
Ja. Was spielt er lieber?
Ach, er spielt doch mit Lego und
so. Eben, also er spielt lieber alleine, als dass er hat noch nicht gelernt, mit gleichwertigen, gleichgeschlechtlichen Kameraden umzugehen. Und er fühlt sich dann angegriffen, verstehen Sie? Ich nehme es zunächst etwas bisschen ungläubig an, dass er zum Opfer gefallen ist. Irgendwie spüren diejenigen, ich weiß nicht, also vielleicht hat er sich nicht angemessen verhalten irgendwie. Oder meint er vielleicht, ihr seid die Bösen oder ihr seid die Aggressoren da. Und die haben dann einfach sich wieder beleidigt gefühlt. Nicht gelernter Umgang einfach mit Kameraden.
Ja.
Ist das. Es wäre wirklich das Allerbeste, in eine solche Gruppe zu schicken, wo er wirklich noch den Trainer dazu hat, der ihn dazu führt, also wie man sich verhält.
Ich habe mir jetzt bei den Pfadfindern angemeldet.
Das ist das Beste.
Dass er da jetzt da, er geht jetzt da auch gern hin und...
Ich sage ihm, das ist die höchste Zeit sogar. Wirklich, ja. Das braucht er unbedingt, ja.
Gut, Frau Eisner,
dass man auch Schläge mitbekommt und dass man trotzdem noch aufsteht und weitermacht.
Ja, Sie sagen es, aufstehen und weitermachen, gell?
Ja, ja. Also nicht so allergisch reagieren, empfindlich. Mhm. Ja.
Mhm. Gut, vielen Dank, Frau Brekopp.
Bitte, ja, gerne.
Wiederhören. Dankeschön für Ihren Anruf. Auf Wiederhören und Ihnen alles Gute bei Ihrem weiteren Weg. Frau Mühlberger, mit ihr bin ich jetzt am Telefon verbunden. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Ich hätte auch eine Frage. Bei uns ist fast genauso. Ich habe auch einen Sohn mit 12, zwei große Töchter. Die sind schon über 20, nicht mehr daheim. Und wir hatten die Woche Elternabend. Und da, es kommt immer von den Lehrern: Ihr Sohn ist so netter, aber er stört und er macht Faxen und er wäre ja so nett, aber er stört die ganze Klasse.
Aha.
Und ich sage ihm das immer wieder und er ist auch im Fußball und auch in der kirchlichen Gruppe und mir fällt immer auf, dass er in diesen Gruppen nicht bösartig, die Lehrer sagen, er ist nicht bösartig, aber einfach, dass er stört, Faxen macht, Witze macht, der Lehrer dreht sich um.
Ja, ja.
Und er unterhält die ganze Klasse. Und ich sage dem Lehrer, was soll ich denn machen? Dann sagt der Lehrer zu mir, er weiß auch nicht, er kriegt jetzt dann einen Verweis. Aber das kann es ja auch nicht sein.
Also wenn ich so den Wurzeln nachgehe bei Ihrem Sohn, wäre so ein ähnlicher Fall wie bei dem letzten jetzt gerade, ja, aber mit etwas bisschen anderer Ladung, weil er hat großes Bedürfnis, im Mittelpunkt zu stehen,
ja.
Gell?
Ja.
Und sie darzustellen, also sie zu demonstrieren als der Einzige, der gesehen ist, ja?
Ja.
Deswegen macht er die Faxen mit dem Kasper.
Ja, aber er ist ja eigentlich eh schon der Mittelpunkt in der Familie, weil er der Kleine ist und die Großen kommen immer. Und ich weiß nicht, warum er sich dann trotzdem in jeder Gruppe wieder im Mittelpunkt stellt.
Nein, Sie, ich vermute wirklich, dass er in seiner Familie demzufolge, weil der jüngste Junge war, ja, endlich Junge, gell, das ist schon, das ist schon ein Mittelpunkt.
Ja.
Zwei Mädchen und dann kam der Bub, ja.
Ja, genau.
Verstehen Sie? Und dass er einfach außerordentliche Aufmerksamkeit bekam und immer in dem Mittelpunkt war, der einzige Bub, ja.
Ja.
Und das hat einfach übertragen in die alle Gruppen. Er meinte, überall habe ich das Recht, auf die, in dieser Position zu sein, ja.
Ja.
Also er müsste wissen, dass so geht's nicht. Aber das müsste wirklich einordnen, warum, wie er das gelernt hat und dass er so negativ aufhört. Er müsste auch die Rückmeldung bekommen von den Mitschülern, auch von dem Lehrer. Am liebsten sollte der Lehrer sogar organisieren, dass er von der Gruppe die Rückmeldungen bekommt, dass er negativ aufhört, dass es nicht gefällt, dass er dadurch nicht die Sympathie gewinnt.
Mhm.
Dass er der Verlierer vielmehr dann ist, ja.
Ja.
Ja?
Ja.
Ist so ein Verhalten noch zu korrigieren?
In seinem Alter sicher intelligenter Bub, also könnte einordnen in seinem logischen Denken, warum er es so lernte.
Ja, und aber er kriegt bis jetzt von den Gruppen immer nur positive Dinge. Also,
ja, weil die lachen, verstehen Sie? Also die lachen, ja? Wenn jemand Kasper, dann die lachen die anderen, dass sie so tolle Belustigung im Unterricht haben. Aber der Lehrer ist wütend offensichtlich.
Bitte? Ja, der Lehrer ist voll sauer auf ihn.
Eben, weil er stiftet die ganze Gruppe eigentlich zu Unruhe an.
Ja, ja.
Und das kann dem Lehrer nicht gefallen, er kann nicht Gruppenunterricht machen dann,
ja,
gell?
Und wie bringe ich ihn das bei?
Nee, der Lehrer muss ihm das wirklich, oder nicht nur ein Lehrer, auch der andere, müssen ihm wirklich eine Rückmeldung geben, dass es so nicht geht.
Ja, ja, gut. Okay.
Frau Mühlberger,
aber
das
man müsste ihn loben, weil ich muss Folgendes sagen, er hat großes Bedürfnis nach Geltung, ja, nach Anerkennung. Also er müsste dann, wenn er nicht störte, wenn er in einer Unterrichtsstunde es ausgehalten hat und keine Faxen machte, ihn loben, dass er sich so selbst überwunden hat und dass er etwas Einmaliges ist. Mit seiner großen Kraft sich selbst zu überwinden. Ohne dieses Lobes würde er das nicht schaffen.
Und was kann ich persönlich daheim dann?
Das Gleiche ihm sagen, wie es steht.
Ja.
Ja.
Gut. Vielen Dank für Ihren
Frau Mühlberger, ich hoffe,
ich danke Ihnen, ja.
Wiederhören.
Sie kommen auf einen guten Weg damit. Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, vielleicht können wir das noch aufgreifen, denn es ist wahrscheinlich schwierig für Eltern, in einer Geschwisterfolge mit allen Geschwistern immer so umzugehen, wie sie es brauchen. Wenn wir jetzt gerade hier den Klassenkasper haben, dann ist das wahrscheinlich auch die Geschwisterfolge, die dazu einlädt. Es gibt zwei größere Geschwister, dann kommt ein kleines Nesthäkchen hinterher und das belustigt die Geschwister immer und die Geschwister lachen ja auch immer. Und damit ist gewisse Rollen sind damit ja schon vorgeprägt, wie Sie es auch gerade geschildert haben. Wie können wir jetzt als Eltern, wenn wir in dieser Situation noch stecken, wie können wir das denn verhindern? Wir können ja schlecht, also oder immer wieder darauf hinweisen, dass sie nicht lachen sollen.
Also der erste Schritt zur Verbesserung ist, dass man es versteht, wie es geschah. Also wenn man die Ursachen weiß, dann kann man etwas gegen die Ursachen machen.
Kann man das dann noch bei einem Zwölfjährigen dann auch noch
kann
tun, dass man das Verhalten korrigieren kann?
Es ist zwar miserig, weil wenn das jemand, was das Hänschen lernte, behält der Hans, gell? Was sich einprägte in das Gehirn, das bleibt zwar, ja, aber man kann es verstehen. Und man kann sagen, aha, also ich kann es nicht so auffällig machen, oder ich kann es mindestens nicht machen im Unterricht, wenn der Lehrer sauer ist, ja. Mhm. Also man muss es wirklich einordnen, noch intellektuell ins logische Denken, dass man einfach neue Erfahrung macht, dass man eine Korrektur macht. Und das, also, schafft man weniger von reinen Emotionen, das muss wirklich der Verstand verstehen, ja.
Wie geht man damit um, wenn das Kind noch klein ist? Also wenn dieses kleine Kind, so süß es dann noch ist, und eben auch schon, dass man da vielleicht schon merkt, aha, der regt eigentlich oder der nimmt immer die ganze Aufmerksamkeit in Anspruch, der versteht es, sich in Szene zu setzen, und die älteren Geschwister finden das natürlich entsprechend lustig.
Ja, also es kommt darauf an, wie die Eltern selber groß geworden sind. Wenn die Eltern beispielsweise selber nie zurechtgekommen sind als jemand, also der zählt, und jetzt haben ein Kind, verstehen Sie, das jetzt Mittelpunkt der ganzen Welt ist, dann freuen sie sich darüber, dass er es schafft. Also dort, wo ich es nicht schaffte als Kind und als Großer, dass ich selber im Mittelpunkt bin, mein Sohn schafft es ja. Also oftmals ist das eine noch kindliche Freude der Eltern. Aber wenn die Eltern es jetzt als Erwachsene begreifen, ja, dass das Kind sich so nicht integrieren kann in eine Gemeinschaft, in eine Klassengemeinschaft, und dass er sich dadurch schadet, dann müssen sie die Korrektur einfach aufgreifen. Ja. Es kommt wirklich auf die Einstellung der Eltern dazu an.
Ja, das Thema ist sehr umfassend, sehr komplex. Frau Dr. Prekop, ich danke Ihnen, dass Sie zu Gast waren bei Radio Horeb. Ich darf einfach noch mal ganz kurz zusammenfassen, was Ihnen auch am Herzen lag, um Streit in der Familie zu vermeiden. Gewisse Kommunikationsregeln, dass wir Eltern, wir Erwachsenen diese beherzigen, dass wir Botschaften in Ich-Form senden, dass wir sagen, ich bin verletzt, dass wir so den Kindern ein gutes Beispiel geben, dass wir aus keinem Streit herausgehen, ohne uns zu versöhnen, dass wir Beschimpfungen vermeiden, aktiv zuhören. Dass Kinder, vor allem Jungen, es auch von ihren Vätern lernen sollen, ihre Aggressionen auszuleben, Fairnessregeln aufzustellen, um gegeneinander zu kämpfen, aber ohne dass kleinere Geschwister dabei sind, dass Eltern die Aggressionen auch steuern, regulieren, dass Kinder auch lernen, dann durch Worte ihre Wut den anderen Kindern gegenüber auszudrücken. Ganz wichtig ist ihnen, glaube ich, auch, dass man den Auseinandersetzungen nie aus dem Weg geht, dass man sie Auge in Auge führt, dass man als Eltern auch keine Klapse gibt, sondern eben besser die Konfrontation mit dem Kind sucht. Also nicht die Flucht, nicht der Angriff, wie es sozusagen in uns der tierische Instinkt manchmal möchte, sondern dass wir versuchen, Auge in Auge mit dem anderen zu reden und dass wir nicht ohne Versöhnung auseinandergehen. Soweit vielleicht die ganz kurze Zusammenfassung.
Frau Engert, ich bewundere Sie, wie Sie es alles zusammengefasst haben. Ich danke.
Ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Zuhören, auch an Sie, verehrte Hörerinnen und Hörer. Sie können auch gerne einen Mitschnitt auf CD bestellen. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der Nummer 0700 75 25 75 20. Weitere Informationen über Radio Horeb können Sie jederzeit auch beim Hörerservice erfragen unter der 0700 75 25 75 25. Ich freue mich, dass Sie mit dabei waren, dass Sie zugehört haben. Am Mikrofon verabschiedet sich Anjuta Engert.